Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen im Tala und Tala Podcast, dem ersten in 2025. Bei mir ist dabei Tobias Pusch, Produzent und Co-Host dieses wunderbaren Podcasts. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Wie bist du ins neue Jahr gestartet, Tobias?
Ja, erstmal moin moin, ne? Auch an 2025. Ich bin gut gestartet, ganz entspannt mit der Familie und auch so jetzt die ersten Wochen. Es gibt Dinge zu tun. Also es herrscht zum Glück keine Langeweile. Das ist bei uns Selbstständigen immer ein ganz gutes Zeichen, ne?
Bist du so Typ Böllerverzicht? Pflicht zum Verzicht wie unsere Podcast-Folge? Oder hast du nichts unterschrieben?
Also ich hab jetzt schon länger nicht geböllert, aber das hat natürlich auch Gründe, dass ich es nicht so toll finde. Andererseits, wenn meine Kinder richtig heiß drauf wäre, könnte ich mir schon vorstellen, mit so einem kleinen Feuerwerk mal um 18 Uhr auf die Straße zu gehen. Aber irgendwie zieht das bei meinen Kindern nicht und dann treibt es mich auch nicht raus. Dafür schauen wir immer vom Fenster aus, was die Nachbarn so abbrennen und erfreut die Kinder. Da kann man sagen, was man will. Egal, wie man es findet, die Kinder finden es faszinierend.
Ist das schon Doppelmoral? Also eigentlich dagegen sein, aber dann doch zugucken am Fenster?
Ich weiß nicht, ob ein Vorhänge zuziehen eine Lösung ist. Und ich habe auch nicht vor, meine Kinder zu indoktrinieren, dass sie das jetzt blöd finden. Die sollen das so finden, wie sie wollen. Die sind ja auch noch klein. Und wenn die groß werden, werden die sich schon guten eigenen Reim drauf machen.
Ja, bei uns standen Knallerbsen hoch im Kurs, aber nur 2 Minuten lang. Dann war genau. Irgendwie daran das Interesse auch weg. Ich hatte das Gefühl, ich hatte mehr Interesse daran als der Nachwuchs. Aber gut.
Genau, das innere Kind durfte ein bisschen mitfeiern. Wie schön. Naja, also auf jeden Fall, wird das ein neues Jahr werden, in dem es auch wieder eine Tala und Tala-Konferenz gibt. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, es gibt noch ein paar Tickets, nicht mehr viele. Das hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt. Irgendwann wird es ja auch langweilig, wenn man das wiederholt. Aber ein paar sind noch da. Ist ja jetzt so die Phase, wo nicht mehr so viele Tickets verkauft werden. Das kommt ja, ich sag mal so, bei den letzten Konferenzen wurden die meisten Tickets erst wenige Monate vorher verkauft. Mhm. Von daher, dadurch, dass jetzt schon über 100 Tickets weg sind, ist man da als Veranstalter, wenn man auf 120 Stark. Teilnehmende plant, natürlich viel entspannter. Aber es sind auf jeden Fall spannende Speaker, Speakerinnen dabei. Mhm. Und also vom Zeit-CEO, der kommt, vom Vorstand
der Zeit. Der Herr Esser.
Also richtig cool, würde ich sagen. Eben noch mit einer Speakerin gesprochen, die wir noch nicht veröffentlicht haben, die auch zugesagt hat. Also es wird, glaube ich, echt schön.
Wieder im Kloster, in Volkenroda nehme ich an, ne?
Natürlich.
Schön. Natürlich. Also besondere Atmosphäre, wie immer garantiert.
Ja, garantiert sagst du, das weiß man ja nie so. Ich bin da, aber...
Also zumindest bauliche Atmosphäre, was unter den Menschen passiert, kann man natürlich nicht planen und versprechen. Aber optisch ist das ja der Hammer. Also wer noch nicht da war, also ich meine jetzt mal ganz losgelöst davon, dass es Top-Inhalte gibt, aber allein schon so rauszukommen und mal in diesem Kloster zu sein für 2 Tage, mich hat das total geflasht, als ich da war.
Wunderbar. Ja, was machen wir heute? Du hast uns diesmal einen Gast mitgebracht.
Alte Bekannte ist das Motto.
Oh, okay.
Also, es ist ja schon ein paar Jahre zurück, dass ich in der Schule war, aber ich hatte damals einen Mitschüler, ich glaube, der war 2 Klassen unter mir, das ist der Philipp Krohn. Und der ist seinen Weg gegangen und ist mittlerweile Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen. Also hat da einen ganz, ganz guten Track Record und immer mal wieder schreibt er auch gerne Bücher. Einige beschäftigen sich mit dem Thema Musik, aber darum geht's heute nicht. Wir reden nicht immer um Musik, sondern es geht um sein aktuelles Buch, das heißt Ökoliberal, warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht. Und das ist, finde ich, schon mal ein sehr interessantes Spannungsfeld, denn dass Ökologie und liberales Denken zusammengebracht werden, ist in meinen Augen nicht so verbreitet.
Hatten wir das nicht 3,5 Jahre in der Ampel? Den Versuch?
Hat zumindest. Ja super geklappt. Ja. Da hat so ein bisschen der Emulgator gefehlt, damit sich diese Stoffe miteinander verbinden, ja.
Okay, ja, aber ich fand es auch, das Gespräch, ich meine, das weiß ja jeder, der zuhört, dass wir das Gespräch schon geführt haben, sehr spannend, einfach mal solche Ansätze zu haben. Und er erzählt dann ja auch, wie er mit unterschiedlichen Parteien da schon auch zugesprochen hat, was das auch für Resonanz ausgelöst hat und was er sich auch vorstellt, um die Wende hinzubekommen.
Und er verbindet da quasi klassisch linke und klassisch konservative Positionen miteinander. Also es geht darum, irgendwie zu sagen, hey, Markt ist gut, aber wir brauchen Ökologie. Wie kann man das zusammenbringen? Positives Beispiel, sagt er, ist der Zertifikatehandel, aber geht noch irgendwie viel tiefer natürlich. Also damit ist er lange nicht getan. Er ist übrigens nicht im Team Degrowth, sagt er, sondern er sagt, Wachstum ist auch nötig. Also finde ich schon auch durchaus interessant.
Ja, wir mögen es ja, wenn Menschen versuchen, Dinge miteinander zu verbinden. Und wenn man auch versucht, irgendwie nochmal anders und offen an Themen heranzugehen.
No.
Also von daher fand ich das Interview, das Gespräch, hat mich persönlich auch bereichert, mir was mitgegeben. Mal gucken, ob es mich bei der Bundestagswahl jetzt beeinflusst. Das weiß ich nicht.
Wir geben keine aber, Wahlempfehlung ja, bestimmt, ab.
Bestimmt. Nein, auf keinen Fall. und von daher, ja, hört gerne rein und gebt gerne auch mal Rückmeldung, gerne auch in Form von Sternebewertungen. Die sind nämlich im Vergleich zur Hörerzahl deutlich zu gering mit irgendwie 17, 18 Bewertungen. Da hätten wir gern doch 50.
Da geht noch was.
50 mal 50
Wachstum.
Positive Sterne. Wachstum, ja. Wir sind auch nicht Team Degrowth, aber.
Genau, zumindest beim Podcast.
Wir sind hoffentlich Team Tiefgang hier und da mal an manchen Stellen.
Genau, ich weiß ja noch kurz einmal sagen will zum Buch, wer es lesen will und kaufen will, nochmal der Titel Ökoliberal, warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht, von Philipp Krohn, erschienen im Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also hört rein, lasst euch inspirieren und hört euch an, warum Nachhaltigkeit ein Teil unserer Wohlstandsrechnung werden sollte.
Wir haben heute einen alten Schulfreund von dir zu Gast, Tobias.
Stimmt.
Du hast also auch lang wirkende Beziehungen,
ja, ich bin noch
die immer
Schule
noch
gegangen.
Gut sind. Ja, du bist, ja, das merken nicht immer alle, aber doch, das ist schön. Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, freue ich mich.
FAZ-Leser kennen deinen Namen. Kannst du dich mal kurz vorstellen, was du machst beruflich?
Ja, ich bin hier bei der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, seit 16 Jahren Redakteur und bin so in dem Spannungsfeld von Finanzen, Wirtschaft und Politik unterwegs. Ich habe ein paar Aufgaben. Eine davon ist, dass ich mich mit der Frage beschäftige, wie können wir das Finanzsystem so gestalten, dass es Nachhaltigkeit befördert. Das andere ist, dass ich eine Reportageseite betreue, die alle 2 Wochen erscheint. Ich bin hier auch Blattmacher in unserem Team, dass ich also so selber durch den Tag sozusagen das Team führe und bin dann auch noch immer so unterwegs bei Dingen, die mir Spaß machen. Das ist oft Popmusik und solche Dinge überschreibe ich auch.
Und wir beide haben auch 2 Gemeinsamkeiten, wie wir festgestellt haben. Wir sind zum einen beide studierte Germanisten und zum anderen leiterprobte, leiterfahrene Fußballfans.
Ja, auch Zweitliga-Fans, das ist schrecklich.
Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal ist das ganz schön, aber manchmal auch nicht. Na gut, wir sind nicht Fans vom gleichen Verein, aber ähnlicher Track Record.
HSV bei Philipp und Schalke bei Tobias. Muss ja mal
so,
rauskommen.
Ja, so sieht's aus. Glück auf.
Genau. Philipp, du hast ein Buch geschrieben, du hast mehrere Bücher geschrieben, einige auch zum Thema Musik, aber wir wollen heute reden über dein, ich glaube, jüngstes Werk, das heißt Ökoliberal. Vor 1,5 Jahren ungefähr erschienen. Mich würde interessieren, zum einen vielleicht in 3 Sätzen, worum es geht und zum anderen vielleicht auch schon, wie war denn so das Feedback eigentlich? Sowohl monetär, also reiner Bucherfolg, aber vielleicht auch innerhalb der Redaktion, weil ich denke, dass wird vielleicht auch den ein oder anderen, das ein oder andere Gespräch ergeben haben.
Ja, das Buch ist im März 23 erschienen, trägt den Titel Ökoliberal, warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht, was eigentlich schon sehr viel von dem verrät, worum es geht, nämlich eine Bestandsaufnahme darüber, wie kriegen wir das hin, dass wir bis 2050 in den planetaren Grenzen leben, Klimaneutralität, Biodiversitätsschutz eingehalten. Und das versucht dieses Buch, sagen wir mal, das Umweltbewusstsein, das man eher auf der politischen Linken meint, verorten zu können, zu kombinieren mit den Instrumenten, die man eher im bürgerlichen Lager sehen würde, nämlich marktwirtschaftliche Instrumente. Und ich glaube, das ist ein großes Defizit der deutschen Politik, dass wir diese beiden Dinge nicht zusammenbekommen. Dass wir das Umweltbewusstsein eben nicht mit einer marktwirtschaftlichen Denke zusammenbekommen, müssen wir aber, weil nur mit den Unternehmen und nur mit Innovationen und nur mit technischem Fortschritt werden wir es hinbekommen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, und das wollen die Liberalen immer nicht wahrhaben, werden wir auch eine Spur anderes, besseres Leben dazu mischen müssen. Also ich finde, dass der Begriff Suffizienz völlig zu Unrecht in der deutschen Debatte total out ist. Aber Suffizienz, also Leben, das sozusagen sparsamer mit Rohstoffen umgeht, dass die natürlichen Senken der Ökologie, der Ökosysteme mehr respektiert, das gehört, finde ich, auch dazu. Und so ist es ein Ansatz geworden, der eigentlich zwei Dinge, die scheinbar unvereinbar sind, zusammenbringt. Und wenn die Zeiten gut gewesen wären, auch eigentlich was Programmatisches gehabt hätte für die Ampel, die aber leider so gar nicht zusammenkommen wollte in diesem Fonds.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja eigentlich wie so eine, so ein Parteiprogramm oder Koalitionspapier der Ampel hätte aussehen müssen oder was manche vielleicht auch erhofft hatten. Ich meine, wir sprechen jetzt, wo die Ampel aus ist. Und ja, woran liegt das aus deiner Sicht? Warum hat das nichts gebracht?
Ja, also ich glaube, dass es eine Unvereinbarkeit gab von den Dingen, die priorisiert wurden. Die FDP hat sicherlich nachvollziehbar eine politische Agenda, die jetzt nochmal in der wirtschaftlichen Lage viel mehr Gewicht bekommen hat, nämlich zu sagen, man möchte versuchen, weniger Überregulierung, den Unternehmen mehr Freiheit, mehr Freiräume zu geben, die Schuldenbremse einzuhalten. Und die anderen beiden Koalitionspartner haben eher die Auffassung vertreten, dass man mit Geld ausgeben sehr viel erreichen kann. Also eine keynesianische Politik hätte man bei uns damals mal in der VWL dazu gesagt. Ja, und das war, glaube ich, nicht vereinbar. Aber um nochmal auf die Programmatik zurückzukommen, die du jetzt angesprochen hast oder die das hätte sein können, ich glaube, man hätte auch andere Dinge highlighten können. Man hätte auch eben betonen können, wir haben hier einen gemeinsamen Raum an Themen und Ansätzen, den wir besetzen können, und hat das halt leider nicht gemacht. Also es wurde der Streit über das, was sie nicht geeint hat, wurde in den Vordergrund gestellt, statt das, wo man Gemeinsamkeiten hat, eben zu einem gemeinsamen Programm zu machen.
Vielleicht nochmal kurz zu den Lagern. Gerade bei uns, Tobias, die wir ja aus der christlichen Ecke kommen, ist das ja gar nicht so unvereinbar. Denn wenn man sagt, so Schöpfung bewahren, ist ja eigentlich auch ein urkonservatives Thema, wenn man so möchte. Ne? Also es wird in der politischen Landschaft oft grün und links angesehen, aber es gibt ja durchaus auch in der konservativen Kirchenbewegung, die sagen, wir wollen die Umwelt schützen. Und zum Thema Suffizienz, das klingt natürlich so stark wieder nach Verzicht. Ne? Das ist wahrscheinlich deswegen schwer vermittelbar in gewissen Kreisen.
Da muss man dazu sagen, die Verzichtsfolge bei uns, wir haben ja eine gemacht, ist die meistgehörte. Das ist scheinbar so ein Triggerwort, was wie Verzicht, hallo, 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 und dann noch Pflicht. Da kann man ja auch viel zu debattieren und sicherlich auch hier und da unglücklich gelaufen. Wie stehst du denn dazu, dass gerade jetzt so grüne Lager, wir müssen gar nicht zu politisch werden, aber dass man gern sagt, hier, ihr wollt ja immer nur alles verbieten, ist doch sowieso egal, ob wir jetzt das und das machen, also was der individuelle Bürger, die Bürgerin macht, weil China und andere, die sind ja, haben ja viel mehr Auswirkungen auf das Weltklima und so weiter und so fort. Was sagt der Ökoliberale?
Da kommt ganz vieles zusammen, was in dem Buch auch schon anklingt, ohne dass eben diese stark auseinanderdriftenden Seiten irgendwie damals schon hätten beobachtet werden können, also dass diese Koalition bricht. Mir ging es eben sehr stark auch darum, es gibt ein ganzes Kapitel über das Thema Lagerdenken, dass ich es total bedauerlich finde, dass wir das Thema Nachhaltigkeit nicht rauskriegen aus diesen Schubladen.
Ja, sondern, das ist auch ein Grund, warum du im Podcast bist, weil wir das ja auch spannend finden. Also wir haben ja im Claim auch dieses Verbinden als Element oder auch im Logo das Und. Das scheint ja echt in der aktuellen Zeit, jetzt mal auf die letzten Jahre, denkt man immer in Lagern und kann dann auch kann dann scheinbar komplexe Sachzusammenhänge nicht mehr zusammendenken, hat man das Gefühl, in der Rhetorik.
Ja, und also bei mir, ich habe, bevor ich das Buch geschrieben habe, etliche Zeitungsartikel in der FAZ geschrieben. Einer ging unter anderem um die Frage, was brauchen wir eigentlich, Technik oder Verzicht? Und die Antwort aus meiner Recherche, ich habe dann mit relativ vielen kompetenten Leuten drüber gesprochen, war Technik und Verzicht, also das Verbindende. Und das ist es, was mir total an der Debatte aufstößt, dass wir es eben nicht hinbekommen zu denken, vielleicht ist da ja was dran. Wir brauchen technische Innovationen und vielleicht hindert uns auch irgendwas daran, diese technischen Innovationen hinzubekommen. Und auf der anderen Seite aber das, was ich als suffizientes und besseres Leben eben auch betrachte. Also ich lebe in der Großstadt und das Leben, ich weiß nicht, etliche Millionen Deutsche in Großstädten, für die es schon möglich ist, ohne Auto sich fortzubewegen, wenn denn die Infrastruktur dafür vielleicht so gemacht ist, dass es ein bisschen angenehmer ist. Und die Erfahrung, wenn man durch Utrecht oder durch Amsterdam oder durch Kopenhagen mit dem Fahrrad fährt, besagt ja, Mensch, die Leute machen da ja auch mit.
Ja, und das ist, glaube ich, auch sowas, was Lagerdenke ist, dass man verliert, oder dass man diese Fähigkeit verliert, okay, du sagst gerade bewusst, in Großstädten ist es möglich. Und es gibt aber auch, wenn du sagst, viele Millionen Deutsche leben in Großstädten, heißt ja auch andersherum, viele Millionen Deutsche wohnen nicht in Großstädten, dass es da vielleicht andere Mobilitätskonzepte braucht, ne? Und das wäre ja auch so etwas, wenn man mehr verbindend denkt, kann man auch vielleicht unterschiedliche Sachen stehen lassen und sagen, okay, hier macht es Sinn, dass wir das ausbauen, hier macht es vielleicht keinen Sinn, hier müssen wir andere Sachen machen. Da hat man ja auch immer das Gefühl, es gibt nur noch eins oder null, also irgendwie IT-Denke eingezogen in die Debattenkultur und das ist nicht unbedingt so förderlich, abseits von Computern vielleicht.
Ja, das und diese Begriffsgegensätze werden unglaublich kultiviert. Wachstum oder Postwachstum /Degrowth. Also wenn ich sage, ich sehe bestimmte Aspekte von Wirtschaftswachstum kritisch, dann heißt das nicht automatisch, dass ich jemand bin, der jetzt eine Degrowth-Strategie verfolgen will. Was so viel hieße wie, lass uns mal festhalten, dass die Chemieindustrie um 50% schrumpfen muss, damit wir innerhalb der planetaren Grenzen leben können und damit wir den Umweltschutz einhalten können. Das ist für mich nicht die Lösung, sondern vielleicht auch nochmal, um auf den Kern dieses Buchs zu kommen. Ich glaube, dass wir mit dem europäischen Emissionshandel schon ein Instrument haben, das unglaublich klug ist. Ich halte das für ein wahnsinnig durchdachtes Instrument, um wirklich das hinzubekommen, worum es in meinem Buch geht, nämlich innerhalb planetarer Grenzen so gut wie möglich und in Freiheit zu leben. Ist übrigens ja auch das Gebot des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, das ja eben dann später auch diesen Klima- und Transformationsfonds verboten hat. Aber vorher eben diese Frage zur Freiheit und Klimaschutz eben sehr klar auszubuchstabieren. Ja. Wir müssen den Klimaschutz so machen, dass er nicht die individuelle Freiheit beeinträchtigt. Und insofern finde ich, ist es ein Gebot, nach Wegen zu finden, wie man Nachhaltigkeit und Freiheit in Einklang bringt. Dafür müssen aber auch viele Bürger bereit sein, manche Dinge anders zu machen und manche Dinge eben anders zu begreifen.
Da wären wir ja eigentlich auch bei einer Frage, was ist Freiheit am Ende, ja? Also da geht's ja dann, gibt's ja auch die Konzepte im Sinne von Freiheit hört da auf, wo die Grenzen des anderen anfangen. Wenn man jetzt in planetaren Grenzen denkt, Freiheit heißt ja nicht, also kann man zumindest so definieren, alles ist möglich und alles ist erlaubt. Wie stehst du denn zu manchen Pflichten und Rahmenbedingungen? Du hast jetzt das Konzept als sehr klug genannt. Also wie würdest du das so philosophisch definieren, wenn du sagen müsstest, Freiheit und Grenzen, wie passt das zusammen?
Also ich versuche in dem Buch eben gar keine Einschränkung zu machen, was die individuelle Freiheit angeht. Also ich finde, man muss jetzt nicht sozusagen nochmal ein eigenes Freiheitskonzept ausbreiten, das irgendwie abweicht von dem, was, jetzt kommen meine drei Posterboys, die ich in dem Buch aufführe, Friedrich August von Hayek, Amartya Sen und John Stuart Mill entworfen haben. Aber diese alle drei haben jeweils Facetten, die ich total wichtig im Umgang mit Umweltthemen finde. Bei Mill, der ja im 19. Jahrhundert geschrieben hat, ist es das Thema: Die Umwelt kann irgendwann so belastet sein, dass wir einfach gucken müssen, dass wir die wirtschaftliche Dynamik nicht mehr weiter treiben können. Und dann ist es aber auch nicht schlimm. Bei Hayek ist es eben dieses Thema, wir dürfen uns nicht anmaßen zu wissen, was wir für die Menschen für Grenzen auferlegen sollen, sondern die Grenzen sollen lieber irgendwie so global auferlegt werden, was zum Beispiel mit diesem Emissionshandel ja auch erfüllt ist. Und bei Amartya Sen ist eben, finde ich, sehr schön dieser Gedanke, dass Freiheit etwas anderes ist als nur, ich lebe meine individuellen Bedürfnisse aus, sondern das ist eben auch ein Thema Freiheit als Entwicklung, zu verstehen. Und in dem Kontext ist es eben auch überhaupt nicht überraschend, dass er in den letzten Jahren dazu gekommen ist, sich über Nachhaltigkeitspräferenzen Gedanken zu machen. Und das ist es, glaube ich, was eben, also wenn ich eine Kritik an den Menschen im Lande hätte, dann wäre es das, ihr habt vielleicht so eine ganz lose Nachhaltigkeitspräferenz, aber sie spiegelt sich nicht in eurem Verhalten wirklich wieder. Und da muss, glaube ich, ein größerer Einklang hergestellt werden. Das ist jetzt, ne, das ist jetzt irgendwie, hört sich an wie das Wort zum Sonntag. Aber irgendwo muss
was
ja...
Was geht in unserem Podcast auch mal?
Wort ja, ist ja gut,
nehmen
genau.
wir auch mal mit, ja.
Irgendwoher muss doch das Bedürfnis kommen, dass man sowas wie einen Emissionshandel so ausgestaltet, dass 2050 wirklich null Treibhausgasemissionen ausgeschüttet, ausgestoßen werden. Und das muss die Nachhaltigkeitspräferenz der Bevölkerung sein. Und da muss die Freiheit sozusagen um diese Komponente, meine ich, erweitert werden, dass man auch an die Freiheit der Nachkommen denkt, dass man auch an die Freiheit der Grenzen, also dass man Freiheit nur innerhalb der biophysikalischen Grenzen der Welt überhaupt ausleben kann.
Ja, ich finde zum Beispiel auch, dass Freiheit oft von etwas definiert wird statt für etwas. Und wenn man eher sagt, hey, wir sind für dieses 2050-Ziel oder auch für andere, wir sind für unsere Mitmenschen, unsere Nächsten und so weiter da, dann denkt man da auch anders drüber nach. Aber nun gut.
Genau, Philipp, du hast ja, glaube ich, auch geschrieben, Nachhaltigkeit muss ein bisschen Teil der Wohlstandsrechnung werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Ne? Das wurde nämlich bislang oft rausgelassen, glaube ich. Ne? Also wir haben so quasi Bodenschätze rausgeholt aus dem Boden, schön verfeuert und dadurch schöne, tolle Profite und vor allem auch Wachstum erzielt. Jetzt hast du ja, glaube ich, auch geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist ja nicht Degrowth, nicht Team Degrowth, sondern du sagst ja, Wachstum ist schon okay, aber wir müssen mal drüber reden, was Wachstum überhaupt sein kann, oder? Also vielleicht auch einen neuen Wachstumsbegriff einführen. Wie könnte der denn aussehen innerhalb dieser Grenzen?
Also bei mir ist es so, dass ich keine grundlegende Kritik am Bruttoinlandsprodukt habe, wie ich das bei anderen sehe. Also ich habe mehrere Veranstaltungen kürzlich gehabt mit Maya Göpel, die ich wirklich klasse finde und die sich sehr viel auch analytisch mit der Frage auseinandersetzt, ist das Bruttoinlandsprodukt eigentlich ein sinnvolles Wohlstandsmaß, wenn es eben diese Umwelteffekte nicht mit einbezieht. Bei mir ist es so, ich bin da fast ein bisschen agnostisch, dass ich sage, das BIP misst einfach den Zuwachs an Volumen und Wert. Es ist vor allem ein Wert. Ne, der steigt und der kann von mir aus steigen, aber was in der Umweltdebatte aus meiner Sicht zentral ist, ist die Entkopplung dieses Wertzuwachses vom Umweltverbrauch. Und um diese Entkopplung, ich meine, darum rankt sich eigentlich alles, worüber wir gerade rund ums Klima diskutieren, dass wir entkoppeln müssen. Und wenn es uns gelingt, sagen wir mal, eine weitgehend dekarbonisierte oder sogar dematerialisierte Wirtschaft hinzubekommen, die Menschen trotzdem wohlhabender macht, dann bin ich da total einverstanden mit, weil der zentrale Punkt, den ich am Wachstum kritisiere, dass es eben eine Kopplung bislang noch gibt zwischen Umweltverbrauch und Wohlstandszuwachs, der wäre dann ja aufgehoben. Ich habe gewisse Gründe, und die führe ich aus in dem Buch, da beziehe ich mich vor allem auf ökologische Ökonomen. Herman Daly ist so jemand, der im vergangenen Jahr verstorbene amerikanische Ökonom, der einfach ein paar gute Gründe in seinem Wissenschaftlerleben dafür gefunden hat, warum Wachstum vielleicht problematisch sein kann und warum es nicht so einfach ist, wie die klassische Ökonomik glaubt, dass man einfach Produktionsfaktoren austauscht und am Ende macht man irgendwie Wohlstand ganz ohne Materie. Das ist eben so ganz einfach nicht. Ja. Es gibt eben den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, ne, das Entropiegesetz. Es gibt biophysikalische Faktoren, die das hinterfragen. Und ich finde, das sollte man einfach mit berücksichtigen, wenn man über diese Frage diskutiert. Ich bin da nicht fertig mit der Analyse, aber ich würde mir wünschen, dass die Argumente zumindest bekannter sind, als sie es in der Debatte sind.
Wobei ich hatte auch so ein bisschen verstanden, dass da sowas drinsteckt wie mehr Lebensqualität kann zum Beispiel auch Wachstum sein. Ist halt nur auf eine andere Weise Wachstum, nicht?
Ja, klar. Also ich bin, wie gesagt, kein Degrowther, der alles kritisiert am Wachstum. Ich finde überhaupt diese Ausrichtung von Postwachstum und Degrowth an dem, was man nicht mehr will, interessant. Ne? Also eigentlich könnte man sich ja was überlegen, was überwindet man eigentlich und wie nennt man das dann, wenn es überwunden ist? Aber man kommt dann zu so einem Begriff wie Postwachstum. Was, also, ne, das ist jetzt, ja. ich glaube nicht, dass das für Jahrhunderte hält.
Du bist ja auch, auch deine germanistische Ader, die findet ja auch durchaus oder hat auch durchaus Niederschlag gefunden in dem Buch. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, über dieses Kapitel. Aber wenn wir jetzt nochmal aufs Thema Liberalismus gehen, da würde mich mal interessieren, du hast ja genannt, Positivbeispiel ist der Zertifikatehandel im Emissionsbereich, wo man sagt, boah, da wurde ein super Instrument gefunden, um die Leute am Ende ja auch monetär zu incentivieren, dass sie eine fast schon intrinsische Motivation entwickeln. Wenn man jetzt mal ein schlechteres Beispiel dagegen setzt und sagt, da hat es nicht so gut geklappt, wäre da die Wärmepumpe vielleicht sozusagen der negative Pol? Und was ist da vielleicht verkehrt gelaufen? Hätte man das schlauer hinkriegen können?
Ja, das finde ich eigentlich ganz lustig, dass das, also die Wärmepumpe ist ja passiert, als das Buch gerade erschienen ist. Und dann habe ich schon manchmal gedacht, Mann, das ist doch jetzt eigentlich genau der Anschauungsunterricht. Und da war schon der Eindruck, dass es eben einen Staatssekretär gibt, der so eine Blaupause aus der Schublade holt und jetzt sagt, wie wir jetzt in kürzester Zeit irgendwie 2 Millionen Wärmepumpen in deutschen Haushalten installieren. Und finde ich eben auch ganz interessant, dass man überhaupt solche Zahlenvorgaben gemacht hat, weil ich eigentlich meine, eine liberale Klimapolitik würde abwarten und sehen, wirken meine Instrumente. Und dann habe ich nicht morgen den Effekt, sondern vielleicht habe ich ihn auch erst übermorgen oder erst in 5 Jahren. Und dann ist vielleicht auch ein Preiseffekt da, der Wärmepumpen viel, viel günstiger macht, dass es sich für die Menschen wirklich lohnt, die jetzt einzubauen. Also ich glaube, das war eben auch, also es war schon ein sehr dirigistisches Gesetz, das eben sehr viel, sehr schnell wollte. Und dann kommen natürlich solche Fehler hinzu, wie dass man die kommunale Wärmeplanung nicht mit dazu gedacht hat. Ne? Also heute haben wir gerade das Thema, in Köln wird jetzt eine Wärmepumpe für 50.000 Menschen, eine kollektive Wärmepumpe errichtet. Sowas muss da natürlich mit einfließen. Das kann ja nicht sein, dass ein Kölner, der jetzt unter diese Fernwärme, ne, diesen Anspruch hätte, diese Fernwärme zu bekommen aus der Wärmepumpe, dass die dann schon 2 Jahre vorher halt sich irgendwie selber eine Wärmepumpe installiert hätten. Also das war ganz bestimmt kein, aber das ist verbessert worden. Also das ist inzwischen ja in dem Gesetz auch korrigiert und insofern ist das auch nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal am Anfang war.
Also mehr Markt muss da rein.
Auf jeden Fall Markt. Und eben, also ich fand immer auch sehr attraktiv die Vorstellung, dass man für Wärme und Verkehr wird ja der europäische Emissionshandel auch erst 2027 eingeführt. Da hatte die FDP dann mal die Idee, den könnte man auch 3 Jahre früher einführen. Habe ich gedacht, Mensch, cool. Aber am selben Abend wurde es vom Parteivorsitzenden dann via Interview einkassiert. Das fand ich schade, weil ich dachte, das wäre eigentlich ein gutes Signal gewesen.
Aber ist es dann manchmal, du hast ja eben gesagt, manchmal ist es eine Timing-Frage oder auch eine Offenheit, ich sage jetzt mal nicht bewusst, oder ich sage bewusst nicht Technologieoffenheit, aber dass man, dass eigentlich aus vielen Lagern eigentlich ganz gute Sachen kommen, die dann aber durch irgendwelche Sachen entweder selbst oder von dem anderen wieder torpediert werden und dann eigentlich der Sache auch nicht förderlich sind oder nichts nach vorne bringen. Wie könnte denn da mehr Geduld, Gelassenheit und gleichzeitig auch so dieser Zug reinkommen, weil mein Gefühl ist, dass vieles unter diesem Eindruck steht, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, also können wir auch nicht mehr viel diskutieren, wir können auch nicht mehr viel drüber nachdenken, wir müssen jetzt machen. Das ist manchmal, wir sind ja auch so ein bisschen aus der Startup-Welt, manchmal ist das ganz gut, aber in so ganz komplexen Verhältnissen, die jetzt nicht auf der grünen Wiese funktionieren wie so ein frisches Startup, vielleicht auch manchmal kontraproduktiv. Wie kriegen wir mehr Geduld rein und gleichzeitig dadurch mehr Zug nach vorne?
Also ich glaube, dass wirklich die Suche nach einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsnarrativ sehr, sehr förderlich ist. Wir sehen, dass die Niederlande und Dänemark wirklich Vorreiter sind, was ökologische Fragen angeht. Also es ist nicht so, dass Deutschland Umweltweltmeister ist, sondern in vielen Fragen sind Dänemark und die Niederlande viel weiter. Und das Interessante ist, dass sie beide so eine Art Narrativ haben. Also bei den Dänen ist es so, dass die schon in den 70er Jahren ganz klar gesagt haben, wir müssen weg vom Öl. Und darauf wurde die langfristige Umweltpolitik ausgerichtet, die sich eben in ganz vielen Dingen widerspiegelt. Eine kommunale Wärmeplanung schon Ende der 70er Jahre, im Jahr 1979 eingeführt. Eine Fahrradpolitik, die eben sehr stark Fahrräder auch im städtischen Raum begünstigte. Ein Unternehmen wie Ørsted, das sich komplett transformiert hat von einem fossilen Unternehmen hin zu einem Kohle. Und da sieht man, mit den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, wir haben verschiedene Ebenen, auf denen das gleichzeitig gelaufen ist, weil man einer selben Idee hinterhergelaufen ist. Und das ist in den Niederlanden ganz ähnlich. In den Niederlanden ist das Narrativ immer, wir müssen diese Vorgaben hinbekommen und wir müssen das möglichst pragmatisch machen, so dass es die Leute am wenigsten gängelt. Und dann haben wir jetzt die größten Umweltbanken in den Niederlanden, wir haben die größten Pensionsfonds, die Geld nach Umweltgesichtspunkten anlegen. Wir haben Unternehmen, die schon Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, worüber hier noch gestritten wird, und haben eine Kreislaufwirtschaft, die bei irgendwo 40% Recyclingquote ist, wo wir in Deutschland beim Drittel davon sind. Also ich finde, von den beiden können wir uns ein bisschen was abgucken. Und ich glaube, wir sollten überlegen, wie finden wir so ein gemeinsames Narrativ, das nicht ständig in Frage gestellt wird, außer von den Rechtspopulisten.
Jetzt hatten wir schon einen ganz spannenden Blick auf die Politik. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt auf die nächste Bundesregierung schauen, welche Partei, wenn du dich so äußern magst, könnte sowas denn am ehesten umsetzen oder welche Koalition? Und was ist denn jetzt eigentlich, wenn so Donald Trump wieder an die Hebel kommt, ist dann alles Makulatur in den USA? Und wie siehst du das so? Was sind wo jetzt auf vielleicht echt im nächsten Jahr so? Worauf kommt es an und wie könnte es vielleicht klappen, dass dieser Weg beschritten wird?
Also ich glaube, man braucht, wenn man so ein gemeinsames Narrativ kreiert, sowas Parteiübergreifendes, vielleicht so ähnlich, wie es mal in der Rentenpolitik auch bestand, man braucht so eine Art Konsens, ne? Was wollen wir eigentlich wirklich? Und dann, finde ich, gehört dazu auch Ehrlichkeit, wenn man sagt, dass man Emissionshandel einführt und CO2-Bepreisung, dann führt das zu höheren Preisen und dann wird man irgendwann aus den Fossilen raus müssen. Jeder. Ja, also das finde ich schon mal so, den Leuten vorzugaukeln, dass man da irgendwie drumherum käme, genau, und dass man jetzt im Jahr 2035 noch neue Verbrenner kaufen könnte, das glaube ich ist total kontraproduktiv. Also ich habe da keinen Appell an eine einzelne Partei, sondern ich würde mir wünschen, dass alle Parteien die Defizite, die sie da in dem Punkt haben, ausräumen. Und ich finde, das Defizit erkennt man daran, dass man sich die Frage stellen kann, führt eure Politik eigentlich im Jahr 2050 dazu, dass wir klimaneutral sind? Ich finde, man muss das Ganze vom Ende her denken.
Aber das ist das also noch naiv zu denken, dass Parteien auf einmal umschwenken und dass sie den Faktor Macht auf einmal niedrig ranken und den Faktor Verantwortung ganz hoch, oder?
Vielleicht ist es naiv, aber ich glaube, dass man immer wieder Politiker daran wird erinnern müssen, dass das nicht reicht, was sie da gerade tun. Und also, wenn ich als FDP, jetzt komme ich wieder auf die FDP, aber es ist immer so schöner Anschauungsunterricht, wenn ich den Leuten
sage... Bei dem
sage,
Titel liberal, ja.
Ich habe doch hier das beste Instrument Emissionshandel. Und bin ich im Brüsseler Parlament, im EU-Parlament, auf der Seite derer, die gegen eine Verschärfung der Klimaziele stimmen, dann passt das für mich nicht richtig zusammen. Denn ich möchte ja, dass der Pfad meiner Emissionsreduktion, also dass ich den Ausstoß runterkriege, der soll ja bitteschön so sein, dass 2050 nichts mehr ausgestoßen wird. Nur dann funktioniert wirklich der Emissionshandel und nur dann übrigens funktionieren auch die vielen schönen technischen Innovationen, die uns versprochen werden und an die ich in Teilen auch glaube. Aber ja, also ich kann nicht das eine ohne das andere. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich muss, dann haben sich die Leute von der FDP so aufgeregt, dass der WDR mal so eine Wahlprogrammanalyse gemacht hat und die FDP bei der Klimapolitik ganz vorne stand. Und dann wurde das Ergebnis ja dann zurückgenommen von der Redaktion. Warum? Weil man einfach nicht in der Praxis sehen konnte, dass sie wirklich dafür eintreten für dieses Programm. Und also das finde ich, ne, das muss man da irgendwie immer davor schalten. Und dann, ja, also glaube ich, dass es eben extrem wichtig ist, dass man gemeinsam ein Bild kreiert. Und das Bild kann ganz positiv aussehen. Denn ich glaube nicht, dass wir alle hier am Ende total verarmen, sondern Teile unserer Lösung werden technisch sein, so wie zum Beispiel die Wärmepumpe. Und andere werden mit einem Stück Verzicht zu tun haben, dass wir nicht mehr uns so ernähren, wie wir es bislang tun. Also das ist ja jetzt auch nicht, finde ich, die große Rocket Science zu sagen, dass das nicht klimafreundlich ist, wenn der Fleischkonsum so hoch ist. Aber da ändert sich ja auch jetzt schon was. Und das, finde ich, in ein positives Bild zu fassen und darüber sich auszutauschen, glaube ich, würde der Politik viel mehr Macht geben. Jetzt habe ich die Trump-Frage noch nicht beantwortet.
Sagen, das macht ist ein positives Bild.
Schwer.
Zu sagen, also das positive Bild ist ja zu sagen, wir nehmen nur so viel aus der Erde raus, wie sie auch hat oder wie sie zurückgeben kann oder neu produzieren kann. Das ist ja sehr positiv, finde ich. Das ist auch ein schönes Bild, finde ich. Auf der anderen, also sei kein Raubtier, sei kein Arschloch. Aber wie gesagt, in den USA sitzt jetzt da jemand an den Hebeln, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Bock auf so eine positive Erzählung hat, ne?
Ja, gegen diesen rechtspopulistischen Schwung, den wir an vielen Stellen der Welt sehen und der ja auch getragen ist von Klimawandelleugnung, gegen den müssen wir echt gute Instrumente haben. Ne? Es wird manchmal auch nicht nur reichen, zu argumentieren. Es kommt ja in meinem Buch auch vor, diese linguistische Perspektive, also wie man mit Sprache eigentlich was tun kann. Und da geht es auch um gute Erzählungen. Und ich glaube auch, ja, also Leute, die an den Klimawandel glauben, müssen eine gute Erzählung der schlechten Erzählung vom Klimawandel leugnen, entgegensetzen.
Und dann neben der Erzählung müsste es dann natürlich auch, ich sag mal, Punkte geben, die umgesetzt werden, von denen dann die Leute sagen, ja, das hat irgendwie Hand und Fuß. Und da kommt vielleicht der erste Schritt vor dem zweiten. Und wir hatten ja manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie schnell bei Schritt 7 schon sein möchten. Also was wir eben gesagt hatten mit dieser Ungeduld. Also ich glaube, das positive Bild kann ja auch nur funktionieren, wenn die Leute das Gefühl haben, hier wird jetzt nicht nur irgendwie schön geredet und irgendwas, eine Zukunftsvision gemalt und am Ende merkt man im Alltag, funktioniert doch nicht. Also ich glaube, das muss schon eine sehr klare Kommunikation haben, die sich dann mit Wort und Tat, also wo das zusammenkommt.
Ja, ich komme nochmal auf die Niederländer.
Ja.
Kleine Schritte.
Genau,
aber mit einer klaren Zielrichtung. Mhm. Und das fehlt hier. Wir machen kleine Schritte und haben keine so richtige Zielrichtung und dann sind die Leute total verwirrt und unzufrieden und dann am Ende haben sie gar keine Lust mehr auf Nachhaltigkeits- und Klimapolitik. Das kann es nicht sein.
Ja, und man merkt vielleicht auch die negativen Auswirkungen vielleicht schneller als die positiven. Zumindest, oder das kann man wird schnell aufgegriffen und dann auch natürlich verstärkt in der Rhetorik von einigen. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt leichter, diesen Transformationsprozess zu gehen.
Vielleicht kurz zum Abschluss, wir nähern uns leider schon am Ende der Zeit, aber gerade diese sprachliche finde ich als Journalist natürlich auch total interessant. Hast du ein Beispiel für uns, Philipp, wo du sagst, boah, hier läuft sprachlich wirklich was total verkehrt und man müsste es ganz anders benennen, Neudeutsch vielleicht sogar auch anders frame. Wo läuft die Debatte in deinen Augen in eine völlig falsche Richtung und wo haben die in Anführungszeichen Vertreter des Bösen leider gerade ein sehr gutes Narrativ, wo die Guten nicht gegen ankommen?
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist diese Metapher vom Krankenmann Europas. Vor 20 Jahren hatten wir die Diskussion schon mal. Das ist unglaublich aufgeladen mit so Gesundheitskonnotationen. Wenn man über Gesundheit redet, dann ist man sehr schnell bei irgendwelchen Injektionen oder irgendwelchen Arzneien, die dagegen helfen sollen. Das erleben wir jetzt gerade wieder. Vor 20 Jahren waren das mal Reformen, die auch in Teilen ganz gut funktioniert haben. Aber dann haben wir gesehen, als die Finanzkrise kam, dass man auch sehr schnell das Bestehende versucht hat, weiter fortleben zu lassen. Also mit der Abwrackprämie beispielsweise eine Wachstumspolitik zu machen, die jetzt nicht so sehr stark am Klimaschutz ausgerichtet war. Also das ist dann, finde ich, undifferenzierte Wachstumspolitik. Und jetzt, finde ich, müssen wir wieder aufpassen, dass diese kranke Mann-Europas-Metaphorik nicht dazu führt, dass wir ganz vieles von dem einreißen, was eigentlich auch gut ist in dem Land.
Okay, also nicht schlecht reden lassen, das Land, sondern das Gute weiterentwickeln.
Ja, also Kritik muss auf jeden Fall erlaubt sein und wird auch weiterführen, aber nicht jetzt im Sinne von, lass uns mal am Bruttoinlandsprodukt messen, wie wir innerhalb von 2 Jahren wieder auf die Bahn kommen.
Naja, es ist so ein gewisser Tunnelblick, der da herrscht. Ne? Also es gibt eine Kur und da müssen wir ganz schnell hinkommen, kostet es, was es wolle. Ja.
Ja, da ist was dran. Ja.
Schreibst du schon an deinem nächsten Buch eigentlich?
Ich habe zumindest eine Idee. Aber leider komme ich nicht schnell genug hinterher, wie die Menschen, die das überprüfen wollen, ob das eine gute Idee ist, das gerne mal lesen würden. Aber
und geht auch in eine wirtschaftliche Richtung oder wieder Musik?
Das hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich glaube, wir haben im Moment ein Zeitfenster bis so ungefähr 2030, in dem ganz viele Weichen gestellt werden. Und wenn wir das gut machen, dann werden wir auf einem sehr guten Pfad sein. Und wenn wir es nicht so gut machen, dann werden wir die Folgen spüren, ne? So über die vielen Jahre, die danach kommen.
Bist du ein Optimist? Weil ich meine, man kann ja auch den Standpunkt vertreten, dass man sagt, so jetzt sind wir eh schon mit allem viel zu spät. Und wenn jetzt noch 4 Jahre verloren werden, dann Können wir uns eh alle gehackt legen. Also
ich habe mich dazu direkt, ist es vielleicht auch ein Kommunikationsproblem, dass man immer von solchen Zeiträumen, Fristen spricht, da läuft was ab, wenn wir nicht bis dahin das machen, werden wir alle sterben, so ungefähr. Ich meine, bis 20, weiß ich nicht, also, wenn wir die Zahlen nur hoch genug machen, dann stimmt das auch für alle, die jetzt zuhören, dass sie bis dahin tot sind. Aber ist das nicht auch schon Teil des Problems der Kommunikation, dass wir immer von solchen Zahlen, abstrakten Zahlen, 20, 50, hier, das, jenes, und die Leute sagen, ja, bis dahin wird schon nicht die Welt untergehen. Und andere, hat man manchmal das Gefühl, so German Angst, da glauben wirklich manche, dass das so quasi der Maya-Kodex ist, wie wir es um die Millennial-Zeitraum hatten. Dann werden alle Computer explodieren, wir werden alle einfach, das ist ein Naturgesetz, dass wir dann alle sterben. Stimmt ja nicht. Es ist ja eine menschengemachte Zahl, die auf Fakten und Daten basiert, aber es ist trotzdem eine Projektion. Wäre das nicht irgendwie schlauer, also finde ich zumindest vom Narrativ, weg von solchen, die Zeit läuft ab, es ist 11:55 und wenn du jetzt diesen Burger noch isst, dann guck mal, was passiert. Also das finde ich ein Problem und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man so weit in die Zukunft guckt, es gibt ja auch schon jetzt so viele Probleme, man kann ja auch schon vieles, was hier und jetzt da ist, adressieren. Also ich weiß nicht, aber damit habe ich so ein bisschen meine Probleme, dass das immer so in so Zahlen geht und in so eine German-Angst-Debatte und ja, das, ob das immer so förderlich ist, weiß ich nicht.
Also ich bin Optimist, um die Frage zu beantworten. Ich bin aber im Hinblick auf Nachhaltigkeit viel, viel pessimistischer, als ich es in anderen Themen bin.
Ja.
Was damit zu tun hat, dass ich eben glaube, dass grundlegende Sachverhalte nicht ausreichend verstanden und gewürdigt werden. Also ich finde, dass das oft sehr, sich verselbstständigende Debatten sind oder auch Ökonomen manchmal sagen, ja, das haben wir doch schon vor vielen Jahren gesagt, dass ein CO2-Preis sein muss, aber dann eben doch nicht irgendwie mit berücksichtigen, dass damit auch soziale Veränderungen irgendwie einhergehen. Das finde ich ist manchmal schade, ne, dass das so ausgeklammert wird. Und ja, was du sagst, finde ich, ist auch völlig zutreffend, dass natürlich alles, was mit Apokalypse zu tun hat, auch dazu führt, dass man schnell ins Moralisieren gerät. Und das ist wirklich das, was ich am meisten ablehne und wogegen ich anschreibe mit dem Buch, weil ich finde, dass dieses Moralisieren eben dazu führt, dass man gar nicht das Richtige tut. Also man, dann wird
wie in der Kirche
erwartet, dass man, also jetzt nehmt doch mal hier bitte letzte Generation die Forderung, wir brauchen ein 9-Euro-Ticket und wir brauchen Tempolimit. Das ist doch nicht ansatzweise angemessen, angesichts der Ökokrisen, die wir haben, dass irgendwie als Druckmittel aufzubauen, dass man diese beiden Dinge umsetzen muss.
Ja, und das ist zu emotional dann auch, ne? Es ist so emotional und kommt halt auch, ja, also sehe ich auch so, es führt dann zu nichts, beziehungsweise der Impact dieser einzelnen moralischen Maßnahmen, die man dann, wenn man sie zu Ende denkt, wenn sie da wären, sind dann am Ende des Tages doch gar nicht so groß, wie es vielleicht eigentlich nötig wäre angesichts der Herausforderung. Also
ich möchte einen sichtbaren Pfad haben und deswegen, um jetzt doch nochmal auch für die Jahreszahlen irgendwie das Wort zu reden, ich finde es schon sinnig zu wissen, was muss die Perspektive sein. Das sind natürlich Szenario-Rechnungen und nichts davon ist 100% präzise, aber als Leitplanke, um zu wissen, wo muss ich mich denn orientieren und wo muss ich denn überhaupt irgendwann mal hin, ist dann eben doch, glaube ich, ganz gut, dass man so eine Jahreszahl hat. Auch die Vorstellung davon, was ist eigentlich Erfolg, wie weit sind wir eigentlich? Das, was ich in Unternehmen im Moment gerade sehe und worüber ich sehr viel gerade in der FAZ schreibe, man hat Transitionspfade, ja, in denen man aufzeigt, wo will man eigentlich hin, und dafür braucht man natürlich irgendwie so ein Zeitfenster, das man sich selbst gibt.
Ja, also ich da bin ich bei dir. Ja, man braucht eine Vision und man braucht, kann da gern auch mal eine Zahl drauf machen. Ich glaube, mich stört eher so, wenn es zu sehr dieses Gefühl ist, wir müssen jetzt sofort ad hoc aktivistisch was tun und deswegen können wir jetzt auch nicht nochmal 20 Minuten nachdenken, so. Jetzt überspitzt gesagt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was teilweise in der Debattenkultur aus meiner Sicht dann zu kurz kommt, weil man dieses, was du sagst, Lager zusammenbringen, Konsens suchen, das braucht einfach Zeit, ja.
Total.
Und dann ist es vielleicht manchmal sinnvoll, da in die Strategie und in diese Konsensfindung erst Zeit zu bringen, statt vorher moralisch auf die Uhr zu gucken und zu sagen, jetzt aber sofort alle das und das machen, weil sonst passiert das und das.
so moralisieren erschwert auf jeden Fall Lösungen, ne? Da bin ich mir sicher. Aber ich nehme mit, wir brauchen schon ein paar Leitplanken, was die Jahreszahlen angeht. Aber im Großen und Ganzen Leitplanken für den liberalen Weg sozusagen. Und welche Spur man da jetzt nimmt, das wird man dann wahrscheinlich sehen.
Ich muss noch eine Frage stellen, weil wir das hatten. Glaubst du, das ist eine große Schulung für die Demokratie als solche auch, zu sagen, okay, wir müssen wieder vielleicht langfristiger, strategischer denken, ein gemeinsames Zielbild von der Zukunft entwickeln, was überparteilich ist, damit wir nicht, wenn nach 4, 5, 6, 7, 8 Wahljahren wieder ein Wechsel stattfindet, einfach wieder in die entgegengesetzte Richtung laufen? Ist das eine Übung, die gerade die Demokratie erfährt, wenn sie es denn schafft?
Ja, die Frage ist es eine Übung oder ist es vielleicht sogar etwas, was sich komplett ändert? Also da komme ich dann tatsächlich sehr von Bernd Ulrich von der Zeit und Hedwig Richter, der Historikerin, die in ihrem Buch über die Revolution der Demokratie eben sagen, wir brauchen hier im 21. Jahrhundert ein ganz anderes Denken und Problembewusstsein. Diese Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit ist nicht mehr das zentrale Problem, mit dem wir uns befassen. Deswegen sind, finde ich, jetzt viele von diesen Fragen, die da gerade in diesem Koalitionsbruch auch erörtert werden, ein bisschen anachronistisch. Weil wir hier jetzt erstmal mit einer ganz anderen Aufgabe zu tun haben, das erfordert ein Denken des 21. Jahrhunderts, das nicht so sehr in Lagern läuft, ja, wo man früher eben sagen konnte, ja, die SPD ist gewerkschaftsnah, die ist links und die Grünen sind auch da, aber vielleicht ein bisschen mehr bei den öffentlich Beschäftigten und die CDU ist halt konservativ und eher dem Kapital nah. Nee, ich glaube, wir brauchen eben Lösungen, die quer dazu gehen. Wir brauchen das Kapital, wir brauchen die Beschäftigten, die das auch mittragen müssen. Wir brauchen vielleicht ein bisschen anderes Wohlstandsverhältnis oder Verständnis. Es muss auch Teil von Wohlstand sein, dass man mit einem Zug in den Urlaub fährt und nicht eben nur irgendwie mit seinem SUV, weil der halt am bequemsten und
schön nach Malle fliegen.
Weiß nicht. Oder auch, ja, der auch als Statussymbol halt so besonders stark ist. Also ich finde, es gibt ganz viele Dinge, die sich gerade verändern im Hinblick auf diese Klimaneutralität. Und da muss man auch eigentlich mutig sein, als Mensch zu sagen, das mache ich mit und ich möchte da auch Pionier sein.
Also, Kapital, schönes Beispiel. Ich referenziere mal kurz unsere Folge, Tobias, zum Thema Impact Investing. Ne? Ist ja auch so ein Ding, wo man einfach sagt, so Kapital kann auch Gutes tun und man muss es vielleicht auch einfach mal mit ins Boot nehmen, Lagerdenken auflösen. Glaube ich auch eine ganz große Herausforderung für uns alle im 21. Jahrhundert. Philipp, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch. Hat mir Spaß gemacht.
Und das Buch uns auch. Und das Buch nochmal ökoliberal erschien bei euch im Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, glaube ich. Wunderbar. Ja, also ran an das Ding. Vielen Dank.
Verlinken wir in den Shownotes. Vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Danke für die Einblicke.
Danke
und
euch.
Weiterhin viel Kraft beim Verbinden der Lager.
Tschüss.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.